ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und dieser Tag ist geprägt von einer Vision. Olympische Spiele in Berlin und Brandenburg sowie drei weiteren Bundesländern. Das Thema ist nicht unumstritten, auch wegen der hohen Kosten. Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke aber waren bei der Präsentation der ersten Pläne heute ganz hingerissen. RBB-Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenten war dabei.
Beachvolleyball am Brandenburger Tor, Triathlon auf der historischen Glienicker Brücke in Potsdam, Segeln in Kiel oder Rostock-Warnemünde oder Ballsport in Leipzig. So könnten Olympische Spiele aussehen, wenn es nach Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner geht. Für ihn wären das Spiele mit internationaler Strahlkraft.
Wir brauchen mehr Zusammenhalt, wir brauchen Ziele, wir brauchen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann Olympia befördern.
Frieden, Zusammenhalt, große Worte wurden für diese Bewerbung mit dem Namen Berlin Plus gewählt. Wann es stattfinden könnte, unklar. 2036, 2040 oder 2044 lauten die möglichen Daten. 2036 gilt als umstritten, denn dann wäre es genau 100 Jahre her, dass die Nationalsozialisten die Spiele im Berliner Olympiastadion für ihre Propaganda missbraucht haben. Über das Datum wird schlussendlich das Internationale Olympische Komitee entscheiden. In Berlin ist aktuell vor allem wichtig, es sollen nachhaltige Spiele werden.
Olympische Spiele bedeuten eben auch, wenn das olympische Feuer erloschen ist, dass es nicht vorbei sein darf. Sondern die Folgewirkungen für eine Gesellschaft, die müssen 20 Jahre nachhalten. Mindestens.
So sollen etwa die 2500 Wohnungen im olympischen Dorf zwischen Berliner Westend und Grunewald auch im Nachhinein nutzbar sein. Bezahlbar, wie Berlins Innensenatorin Iris Spranger betonte. Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sollen die Spiele vor allem die junge Generation erreichen und motivieren.
Um Kindern und Jugendlichen Vorbilder zu geben, und zwar die richtigen Vorbilder, Vorbilder im Sport. Und damit auch einen großen Beitrag leisten, übrigens für den Breitensport. Denn Spitzensport ohne Breitensport funktioniert nicht genauso wenig, wie Breitensport ohne Spitzensport funktionieren kann.
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern konkurrieren aktuell noch um die Austragung der Segelwettbewerbe. Schleswig-Holstein unterstützt die Berlin-Plus-Bewerbung genauso wie eine Hamburger Bewerbung. Welche Stadt oder Region letztendlich für Olympische Spiele in Deutschland ins Rennen geht, das entscheidet sich erst im Herbst 2026.
Soweit an Christine Schenten. Olympische Spiele in der Region, eine Chance für viele, aber wie gesagt, das ist ein nicht unumstrittenes Projekt. Und unser Reporter Kaveh Koroschi hat einige Reaktionen gesammelt.
Kosten und Nutzen von sportlichen Großereignissen bleiben für den Steuerzahler umstritten. Uwe Hicksch vom Bündnis No Olympia bezweifelt, dass die Olympischen Sommerspiele letztlich ihr Geld wert sind. No Olympia setzt sich in Berlin für einen Volksentscheid ein, in dem über das Sportereignis abgestimmt werden soll.
Der Berliner Senat spielt immer bei Großprojekten damit, dass angeblich dann auch Dinge passieren, die den normalen Menschen helfen würden. Bisher war es in der Vergangenheit nicht der Fall.
Berlin, so Hicksch, müsse sich auf teure Spiele einstellen. Der Berliner Landessportbund sieht das anders. Sprecher Gerd Graus meint, unterm Strich würde Berlin gewinnen.
Es ist natürlich nicht nur Berlin, die das bezahlen müsste, sondern dann wird es dann nachher tatsächlich ganz viele Gelder vom Bund geben.
Auch der Landessportbund Brandenburg ist zuversichtlich, dass nicht nur der Spitzen-, sondern auch der Freizeitsport in der Region von Olympia profitieren würde, insbesondere durch Investitionen in Sportstätten. Hoffnungen also auf der einen Seite, Sorgen vor Milliardenkosten auf der anderen.
Kaveh Koroschi war das über Reaktionen auf den Plan, unter anderem von Berlin und Brandenburg, sich für Olympische Spiele zu bewerben. Themenwechsel. Schreck in der Morgenstunde für einige Menschen in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen. Plötzlich fuhren Polizeiwagen vor, Einsatzkräfte durchsuchten ein Einfamilienhaus. Der Grund, wie sich später herausstellte, mögliche Unterstützung der ostukrainischen sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die unter russischer Kontrolle stehen. RBB24-Reporter Carsten Steinmetz war heute in Zernsdorf.
Es war heute früh gegen 8 Uhr, als es im sehr beschaulichen nördlichen Teil von Zernsdorf auf einmal hektisch wurde. Anwohnerin Doris Köhler hat den Polizeieinsatz genau beobachtet.
Na, ich bin heute früh mit meinen Hunden rausgegangen zum Spazierengehen und da stand die Straße voller Polizei. Die sind da drüben rein ins Haus, auf dem Grundstück überall rumgelaufen. Ich habe es also noch eine ganze Weile sehen können, über eine Stunde so, ja, weil ich vom Küchenfenster aus genau den Blick hier aufs Grundstück habe. Und da habe ich gesehen, dass da jede Menge hin und her lief, in eine Garage rein, hinten neben der Garage. Garage durch.
Thomas Schmidt wohnt direkt neben dem Haus, das durchsucht worden ist. Auch er hatte die Einsatzkräfte genau im Blick.
Polizei und BKA auf den Rücken und mit Stichwesten, also Schutzwesten.
Die Bundesanwaltschaft hat das Einfamilienhaus, auf dessen Grundstück eine Deutschlandfahne weht, durchsuchen lassen. Es geht um möglicherweise illegale Warentransporte in die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Die Gebiete sind von Russland besetzt. Die Volksrepubliken werden von der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen eingestuft. Was ihr Nachbar damit zu tun haben könnte, Thomas Schmidt und seine Frau Dorothea zucken mit den Schultern.
Da wissen wir nichts, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wir sind nicht so.
Nicht so eng. Zu einer Festnahme ist es in Zernsdorf nicht gekommen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, der Einsatz stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Verein mit dem Namen Friedensbrücke Kriegsopferhilfe. Laut der Website des Vereins unterstütze dieser seit 2015 Menschen in Kriegsgebieten.
RW24-Reporter Carsten Steinmetz war das über die Razzia heute früh in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen. Zufriedene Gesichter gab es heute bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Messe Berlin GmbH für 2024. Das landeseigene Unternehmen sieht sich wieder auf Erfolgskurs, nach Jahren, in denen es sich noch von den Folgen der Corona-Pandemie und den Lockdowns erholen musste. Pläne für die Zukunft gibt es jetzt auch. Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel kennt die Details.
Von Rekorden und historischen Zahlen spricht Mario Tobias, der Chef der Messe Berlin GmbH. Auf rund 481 Millionen Euro Umsatz brachte es die Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr. Es ist das beste Ergebnis in der Geschichte der Messe Berlin. Was Tobias besonders wichtig ist:
Wir haben vor allem in unserem Kerngeschäft, also in dem, was uns ausmacht, nämlich Messe- und Kongressstandort hier in Berlin zu sein, da haben wir ein extrem gutes Ergebnis gemacht. 325,5 Millionen Euro. Also rund 70% fast unserer Umsätze wirklich aus dem Kerngeschäft.
Denn in der Tat hatte in den vergangenen Jahren noch ein zweiter Geschäftszweig an Bedeutung gewonnen. Seit 2022 baute die Messe Berlin im Auftrag des Landes Berlin auch das Geflüchtetenankunftszentrum in Tegel aus und ist dort auch für Facility-, Sicherheits- und Servicedienstleistungen zuständig. Immerhin 155 Millionen Euro Umsatz brachte das der Messe 2024 ein. Und damit auch Kritik. Die veranschlagten Kosten seien zu hoch. Die Messe verdiene reichlich am Geschäft mit den Unterkünften. 25 Millionen Euro des Jahresüberschusses wurden damit erwirtschaftet. Knapp die Hälfte des gesamten Überschusses. Doch Messechef Tobias weist diese Kritik zurück. Man habe dem Land Berlin in der Not geholfen und tue dies auch weiterhin.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir ein Teil der Lösung sind und nicht ein Teil des Problems.
Zuversichtlich blicken er und sein Mitgeschäftsführer Dirk Hoffmann in die Zukunft. Im nächsten Jahr geht das Unternehmen mit einer neuen Medizintechnikmesse in Singapur an den Start und mit einem weiteren Ableger der Tourismusmesse ITB in Mexiko. Auslandsaktivitäten, von denen man sich erhofft, dass das nicht nur Geld bringt, sondern auch neue Kunden am Berliner Standort. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen in diesem Jahr fallen allerdings geringer aus als die Zahlen im vergangenen Jahr, weil die großen Leitmessen wie die Verkehrstechnikmesse InnoTrans und die Luftfahrtmesse ILA nur alle 2 Jahre stattfinden. Und so sagt Hoffmann:
Wir rechnen in diesem Geschäftsjahr mit einem niedrigen, einstelligen Millionenbetrag als Gewinn.
Investiert werden soll nicht nur in die Modernisierung der Berliner Messe, Hallen, sondern auch in Nachhaltigkeit. Ein erster Schritt wurde dafür schon getan. Unterm Funkturm ist die größte Photovoltaik-Dachanlage in Berlin entstanden.
Gute Bilanz also der Messe Berlin, Thorsten Gabriel informierte. Und dann auch das, der Karneval der Kulturen in Berlin steht für Vielfalt und Toleranz und sieht sich in diesem Jahr allerdings vor besonderen Herausforderungen. Mit einem verschärften Sicherheitskonzept wollen die Veranstalter das Fest vor Amokläufen schützen. Und es gibt eine wichtige Änderung, was den Umzug selbst angeht. RBB-Reporter Paul Vorreiter hat die Details.
Anders als sonst zieht der Karneval der Kulturen diesmal nicht durch Kreuzberg. Wegen einer Großbaustelle in der Gneisenaustraße findet der Umzug in Friedrichshain statt. Er startet mit 67 Gruppen am Pfingstsonntag um 13.30 Uhr an der Frankfurter Allee und zieht von dort Richtung Alexanderplatz. Eine besondere Herausforderung dabei: der Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Allee, der mit seiner Vegetation möglichst unbeschadet bleiben soll.
Wir haben schützenswerte Grünflächen. Und was mir ein großes Anliegen ist, dass, und dazu gibt es extra Aktion, dass diese mitgeschützt werden. Also sowohl von uns, da kann nicht immer alles abgesperrt werden, weil das ist gefährlich, aber wir rufen dazu auf, achtsam mit ihnen umzugehen, sie möglichst nicht zu betreten.
Appelliert Eisa Tubinger vom Leitungsteam des Karnevals der Kulturen. Ziel des Umzugs ist das Kino Kosmos. Dort steht eine Tribüne, auf der sich die einzelnen Akteure nach Ankunft jeweils nochmal für 90 Sekunden präsentieren können. Die letzte Gruppe macht sich um 19 Uhr auf den Weg. Gegen 22 Uhr soll der Umzug vorbei sein. Die Veranstalter hoffen auch darauf, eindrucksvolle Bilder auf der historischen Meile zu schaffen. Als Kontrast zur Vergangenheit der Straße, die zu DDR-Zeiten für Paraden genutzt wurde. Beim Umzug nehmen traditionell rund 600.000 Menschen teil. Spannend wird sein, ob das auch in neuer Nachbarschaft gelingt.
Ich glaube, was man wissen sollte, ist im Umzug, die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee sind ein Denkmal. Und Denkmäler sind ja auch dafür da, genutzt zu werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Besuchende und bei den Künstlerinnen und Künstlern weiß ich das, aber auch die Anwohnenden, vielleicht mit uns zusammen noch mal einen ganz denkwürdigen Augenblick herbeirufen.
So Aysa Tubinger. Sie erinnerte auch an die Wurzeln des Karnevals, der in den 90er Jahren nach den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen entstanden ist.
Soweit unser Reporter Paul Vorreiter. Der Karneval der Kulturen zieht also dieses Jahr durch Friedrichshain. Das Fest bleibt aber wie gewohnt am Blücherplatz in Kreuzberg.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Seit 5 Jahren lebt die Iranerin Sahar Pawal in Cottbus. Seit 3 Jahren arbeitet sie dort als Straßenbahnfahrerin.
Als ich hier war, habe ich immer gedacht, okay, das könnte interessant sein. Und dann habe ich mich beworben. Und ja, konnte ich das schaffen.
Sahar Pawal hat beste Voraussetzungen für den Job als Straßenbahnfahrerin mitgebracht. Schon im Iran hat sie als Lkw- und Busfahrerlehrerin gearbeitet. Ihr großes Vorbild war ihr Vater. Der war mit dem Lkw bis nach Europa unterwegs. Bis dahin durfte er sie nicht mitnehmen. Aber auf seinen Touren im Iran war sie als Kind oft dabei. Unterwegs sein auf Rädern. Von klein auf ist das ihr Traum, der sich jetzt in ihrer Arbeit erfüllt.
Man kann die Stadt aus anderen Perspektiven sehen. Und das Wichtigste ist für mich die Freude am Fahren. Und das Schönste ist, wenn die netten Fahrgäste mich grüßen und anlächeln. Besonders die Kinder.
Vor 5 Jahren zog die 39-Jährige vom Iran nach Cottbus, weil ihr Mann hier einen Studienplatz für Wirtschaftsingenieurwesen bekommen hatte. Die Technik der Tram zu beherrschen, war für sie ein Klacks.
Wo wollen Sie aussteigen?
Stadthalle.
Dankeschön. Bitte schön.
Nur die Sprache war, auch wenn es jetzt so reibungslos klappt, für sie anfangs ein echtes Problem.
Weil ich viele Sachen auf Deutsch lernen musste, dann natürlich war nicht einfach für mich, aber trotzdem habe ich das geschafft. Und mein Chef hat auch nicht immer unterstützt und mir viel geholfen, dass ich alles richtig lernen kann.
Bei den städtischen Verkehrsbetrieben in Cottbus arbeiten mittlerweile Menschen aus 11 Nationen. Menschen aus Afghanistan, Pakistan, Syrien, Jordanien und Polen. Sie alle sind unverzichtbar, denn ohne sie würde man die Dienstpläne gar nicht vollbekommen, sagt Sprecher Sven Sanders.
Für Cottbusverkehr ist Weltoffenheit ein sehr wichtiges Thema. Wir beschäftigen mittlerweile Fahrer aus vielen Ländern. Und wir freuen uns über jeden Bewerber, der zu uns kommt, egal mit welchem Hintergrund.
Nur einmal hat Sahar Pawal bisher eine brenzlige Situation erlebt. Als sie Pause hatte, klopfte jemand gegen die Scheibe und wollte unbedingt einsteigen. Die Tür war zum Glück verschlossen. Sie verständigte die Leitstelle, die rief die Polizei.
Die Polizei wollte zuerst seinen Ausweis. Er hatte keinen Ausweis. Und der Polizist hatte seine Tasche nachgeguckt, er hatte Messer drin und so etwas. Ja, ich konnte gar nicht mehr weiterfahren.
Dank ihres starken Charakters hat Sahar Pawal das Ereignis gut verarbeitet. Nach Feierabend ist dann übrigens Zeit für ihre zweite große Leidenschaft. Im vergangenen Jahr hat sie sich ein 600 Kubikmeter starkes Motorrad gekauft.
Alles, was die Männer machen können, Frauen können auch. Ich habe auch gesagt, ich habe große Freude am Fahren.
Heute findet in ganz Deutschland der Diversity-Tag statt. Es geht darum, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, die gleichen Chancen haben sollen, vor allem am Arbeitsplatz. Das diesjährige Motto: Wenn Vielfalt gewinnt, gewinnt Deutschland. Und Saha Pawal, die Straßenbahnfahrerin aus Cottbus, ist das beste Beispiel dafür.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.